SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio, willkommen zum Rendezvous. Nach der Abfuhr für Theresa May in Salzburg tönt es lauter in Großbritannien. Lasst uns nochmal abstimmen über den Brexit. Vielleicht doch kein Kampf gegen Windmühlen. Auf dem Gotthard gibt es möglicherweise doch Windräder zur Stromproduktion. Die Fälle Mode und Miersch werfen die Frage auf, wie anfällig ist unser politisches System für Korruption? Der Präsident der Antikorruptionsorganisation Transparency International in Schweiz ordnet die Fälle ein im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Im November entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob Versicherungsdetektive künftig bei Verdacht auf Missbrauch IV-Bezüger und Unfallversicherte observieren dürfen. Jetzt sagt der Bundesrat, wie er bei einem Ja die Details regeln würde. Ursula Vogler im Nachrichtenstudio.
Für die Überwachung von IV-Bezügern und Unfallversicherten sollen Versicherungsdetektive eine Bewilligung benötigen, sagt der Bundesrat nun im Vorfeld der Abstimmung. Dafür müssten sie nachweisen, dass sie nicht wegen Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden sind, nicht gepfändet wurden oder in Konkurs gefallen sind. Auch müssten sie über die nötigen Rechtskenntnisse, eine Polizeiausbildung oder gleichwertige Vorkenntnisse verfügen. Zuständig für Bewilligung und Entzug der Tätigkeit als Versicherungsdetektiv wäre das Bundesamt für Sozialversicherungen. Das Melden von Gesetzesverstößen und Unregelmäßigkeiten am Arbeitsplatz, das Whistleblowing, soll gesetzlich geregelt werden. Der Bundesrat will dazu rechtliche Grundlagen schaffen. Er hat eine entsprechende Zusatzbotschaft zur Teilrevision des Obligationenrechts verabschiedet. Eine Meldung ist demnach nur zulässig, wenn sie zuerst an den Arbeitgeber erfolgt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Meldung auch der zuständigen Behörde oder der Öffentlichkeit weiterleiten, ohne damit seine Treuepflicht zu verletzen. Ein Kündigungsschutz für Whistleblower ist weiterhin nicht vorgesehen. Damit kommt der Bundesrat einem Anliegen des Parlaments nach. Es wies einen ersten Entwurf des Bundesrates 2015 zurück. Die chinesische Regierung will wegen des Handelsstreits mit den USA die Konsumfreude im eigenen Land anregen. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um das Volk zu Kreuzfahrten, Kuren, Flugreisen oder dem Kauf von Booten und selbstfahrenden Autos anzuregen, schreibt die chinesische Regierung. Zudem soll der Abschluss von Kleinkrediten vereinfacht werden. Die Regierung will mehrere chinesische Städte zu eigentlichen Zentren für den internationalen Konsum ausbauen. Krankenkassen müssen nicht für den Spezialtransport von Patienten aufkommen, wenn diese stattdessen ein Auto oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen konnten. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es hatte den Fall eines 90-Jährigen im Rollstuhl zu beurteilen, der notfallmäßig vom Altersheim ins Spital eingeliefert werden musste. Die Krankenkasse bezahlte zwar die Hinfahrt, den Rücktransport vom Spital ins Altersheim übernahm sie jedoch nicht. Zu Recht, sagen die Lausanner Richter, denn Spezialtransporte müssten nur bezahlt werden, wenn diese aus medizinischer Sicht nötig seien. Der Vorstand der SAG-Genossenschaft Bern-Freiburg-Wallis lässt einen möglichen Austritt aus der SAG Deutschschweiz juristisch prüfen. Nach Ansicht der Genossenschaft stellt der Entscheid des SAG-Verwaltungsrates, einen großen Teil der Radioinformationsabteilung von Bern nach Zürich zu verlegen, auch einen Entscheid gegen die SAG Bern-Freiburg-Wallis dar. Deshalb sei ein Bericht in Auftrag gegeben worden, der die Möglichkeit der zukünftigen Zusammenarbeit mit der SAG Deutschschweiz abkläre. Geprüft würden ein Austritt, eine Sistierung der Mitgliedschaft, aber auch eine Fortführung oder eine teilautonome Zusammenarbeit. Zwischen Norwegen und Dänemark sind die Fährverbindungen für heute eingestellt worden. Das teilen die Reedereien Color Line und Fjord Line mit. Ein Sturmtief mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde soll ab heute Nachmittag über Skandinavien hinwegziehen. Die Meteorologen rechnen mit bis zu 10 Meter hohen Wellen. Im Süden Norwegens wurde das Gefahrenniveau auf die zweithöchste Stufe angehoben. Das Wetter in der Schweiz. Heute wird es zunehmend bewölkt, im Norden fällt spätestens in der Nacht Regen. Mit zügigem Westwind wird es 24 bis 27 Grad warm. Morgen ist es zeitweise sonnig, im Norden bei 17 bis 20 Grad, im Süden bei maximal 27 Grad.
Auf der einen Seite standen die Staats- und Regierungschefs Schulter an Schulter auf der gleichen Linie. Auf der anderen Seite Theresa May allein. So hatte die britische Premierministerin nicht den Hauch einer Chance mit ihren Brexit-Vorschlägen am EU-Treffen in Salzburg. Von Humiliation, von Erniedrigung sprechen einzelne britische Medien. Fakt ist, Theresa May hat genau 4 Wochen, um bessere Ideen vorzulegen. Wie reagiert man darauf auf der Insel? Martin Alliot fasst zusammen.
Das hatte man in Downing Street, dem Amtssitz der Premierministerin, nicht erwartet. Salzburg sollte Meinungsverschiedenheiten zukleistern, um Theresa May einen reibungslosen Parteitag in 10 Tagen zu erlauben. Es kam anders. Was die Verständnislosigkeit zwischen London und Brüssel einmal mehr unterstreicht. Heute Morgen reagierte der britische Blätterwald scharf. May sei gedemütigt worden, die EU sei stur, es drohe ein Zusammenbruch der Verhandlungen und ein vertragsloser Zustand in 6 Monaten. Manche, wie der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, freuen sich darüber.
Leaving on WTO terms, a world trade departure is something that will not do us any harm and opens up opportunities for us to mold our own future.
Rees-Mogg ist der Rädelsführer der innerparteilichen Gegner von Theresa Mays Brexit-Plänen. Er begrüßte die Ablehnung der Vorschläge von Chequers durch die EU. Der vertragslose Zustand sei harmlos und erlaube den Briten, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Die Verteidiger der Premierministerin wurden in die Radiostudios entsandt, um Chequers hartnäckig zu verteidigen. Das sei alles nur Verhandlungsgeplänkel. Bei der Labour-Opposition sieht man das anders. Ihr Brexit-Sprecher Keir Starmer reagierte klinisch auf die Bruchlandung in Salzburg.
She set the conditions for failure. So sympathy sort of down the road is a bit thin on the ground.
Die Premierministerin habe mit ihrem Verhandlungsansatz das Scheitern programmiert. Da halte sich das Mitleid in Grenzen.
Martin Alliot, die Medien sind also offenbar eher auf der Seite der britischen Premierministerin. Die Politik ist naturgemäß geteilt in die 2 Lager. Wie reagiert denn die Bevölkerung in Großbritannien auf diesen Misserfolg bei den Verhandlungen?
Sie beharrt auf der Spaltung dieser Gesellschaft, namentlich in England. Die einen halten die EU für borniert und engstirnig. Sie wolle ein Exempel statuieren an den Briten. Die anderen beschuldigen die Regierung, May mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Und wie ich schon andeutete, das Debakel zeigt einmal mehr, dass die EU und die Briten einfach nicht dieselbe Sprache sprechen, obwohl die Briten seit 45 Jahren Mitglieder dieses Clubs sind, dessen Spielregeln sie eigentlich kennen sollten. Die Engländer werden manchmal als Krämernation verspottet und in diesem Zusammenhang trifft das wohl zu. Sie meinen, die Verhandlungen seien wie ein Teppichbazar, wo man sich herumbalgt, feilscht und am Schluss in der Mitte trifft. Aber die EU funktioniert nicht so.
Ist denn die Welt in Großbritannien selbst überhaupt anders nach diesem Gipfel als davor?
Das Risiko eines kompletten Scheiterns hat sich gestern erhöht. Firmen müssen jetzt Entscheidungen treffen. Zum Beispiel der deutsche Autobauer BMW hat diese Woche beschlossen, die Fabrik für Minis in England nach dem Austrittsdatum am 29. März 2019 einen ganzen Monat lang stillzulegen, bis sich das befürchtete Chaos gelegt habe. Das sind schon drastische Schritte.
Laut Umfragen möchten jetzt immer mehr Menschen nochmal die Chance bekommen, über den Brexit zu entscheiden. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik so etwas überhaupt zulässt?
Wir sind hier im spekulativen Bereich. Aber wenn die Verhandlungen mit der EU platzen oder wenn das Unterhaus einen zusammengestoppelten Kompromiss verwirft, dann wird das Unterhaus eingreifen müssen. Es ist schließlich souverän. Aber es bleibt dabei. Es gibt derzeit keine Mehrheit im Unterhaus für irgendeinen Brexit. Wohl aber eine Mehrheit gegen den vertragslosen Zustand, also eben diesen Absturz Ende März nächsten Jahres. Und möglicherweise in dieser ausweglosen Lage wird der schwarze Peter der Endentscheidung dem Volk zugeschoben. Und das wäre dann ein neues zweites Referendum.
Aber das hieße dann nicht automatisch, dass der Entscheid heute oder dann im Frühjahr anders herauskäme als beim ersten Mal, oder?
Da haben Sie völlig recht. Nichts ist garantiert in diesem komplexen, chaotischen Prozess. Die Meinungsumfragen, die man immer mit Vorsicht genießen muss, deuten lediglich auf eine Umkehrung der Mehrheitsverhältnisse von 2016, also damals 52 zu 48 für den Austritt, wenn heute abgestimmt würde, möglicherweise einfach umgekehrt. Ob das die Spaltung dieser Gesellschaft und die Handlungsfähigkeit der Politik oder beziehungsweise die mangelnde Handlungsfähigkeit der Politik beheben würde, wage ich zu bezweifeln.
Danke für diese Einschätzungen, Martin Aliot. Und so geht es im Rendezvous weiter. Argentinien, das einst wohlhabende Land, schlittert immer tiefer in die Wirtschaftskrise. Die Augenzeugin nimmt uns mit auf einen augenöffnenden Spaziergang durch Buenos Aires. Malediven, freie Wahlen, faire Wahlen, Fehlanzeige.
Definitely not, because.
Ja, warum denn nicht? Begründungen von einem der wenigen Oppositionspolitiker, der nicht in Haft ist. Vor der Präsidentenwahl am Sonntag. Zuerst aber in die Schweiz. Wirklich, der Wind, das himmlische Kind, der Wind, der Strom liefert. Im Prinzip bestechend. Der Bund fördert denn auch Windparks. Aber in der Schweiz hat die Windkraft einen schweren Stand. Denn Windräder sind laut und stören für manche das Landschaftsbild. Deshalb kommt es immer wieder zu Einsprachen. Besonders schwierig hat es die Windkraft an symbolisch bedeutsamen Orten. Bestes Beispiel dafür ist der Gotthardpass. Dort will die Tessiner Energiegesellschaft seit 10 Jahren einen Windpark bauen. Der Tessiner Heimatschutz aber blockiert das 32 Millionen Franken teure Projekt. Jetzt aber könnte sich das ändern. Die Tessiner Regierung hat die jüngste Beschwerde gegen die Baubewilligung abgewiesen. Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf.
Auf Tessiner Seite auf dem Gotthardpass, da bläst der Wind fast immer, sagt Roberto Prontini, Direktor der Tessiner Elektrizitätsgesellschaft AET.
San Gottardo è un passo, un canale tra nord e sud. In cui spesso abbiamo vento da nord, föhn, quindi una situazione ideale per un parco eolico.
Das ist ein idealer Ort für einen Windpark. Das haben auch die Untersuchungen vom Bund gezeigt. Neben dem Wind haben wir hier eine gute Infrastruktur. Es gibt bereits das Hochleistungsnetz, wo wir den Strom einspeisen können. Und es gibt auch die Gotthard-Passstraße, auf der wir das Material für die Windräder heraufbringen könnten. 5 Windräder von je 80 Meter Höhe will die Tessiner Elektrizitätsgesellschaft hier rund um das Gotthard-Hospiz aufstellen. Eine gute Idee finden das, und das ist ziemlich ungewöhnlich, die Tessiner Umweltschutzverbände. Sie sind für diesen Windpark. So sagt der WWF Tessin-Verantwortliche und Parlamentarier der Tessiner Grünen, Francesco Macci.
Si tratta di un progetto buono, fattibile.
Es handelt sich um ein gutes Projekt. Im Gegensatz zu anderen Windparkprojekten gefährdet dieses die Pflanzen- und Tierwelt nicht. Die Vögel und vor allem die Fledermäuse bevorzugen die San Bernardino-Route. In den wenigen Tagen, in denen sie den Gotthard-Pass überfliegen, werden die Windräder abgestellt. Der Gotthard ist auch für die Umweltschutzvertreter eine historisch bedeutsame Landschaft. Windräder an diesem Ort setzten ein klares Zeichen, sagt Francesco Macci. Auch die Schweiz entwickelt sich. Diese Windräder sind Ausdruck von dieser Entwicklung, von diesem Fortschritt. Davon würde diese neue Landschaft mit den Windrädern erzählen. Mit dieser Aussicht kann der Tessiner Heimatschutz nichts anfangen. Präsident Antonio Bisoni.
Ci troviamo confrontati con delle presenze enormi, un intervento.
Wir sind konfrontiert mit riesigen Dimensionen. Das hier wäre ein gewaltiger Eingriff an einem der geschichtsträchtigsten Orte der Schweiz. Diese Windräder veränderten das Landschaftsbild komplett. Zurzeit prüft der Heimatschutz, ob der Weiterzug der von der Tessiner Regierung abgelehnten Beschwerde Sinn macht. Denn alle außer dem Heimatschutz, also eben die Tessiner Regierung, die Standortgemeinde Airola, die Umweltverbände und auch der Bund, sind für diese 5 Windräder. Sie lieferten Strom für rund 5000 Strombezüger, das entspricht den Haushalten in den Bezirken Leventina und Implinio. Diese Windräder wären auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, sagt Roberto Prontini, Direktor der Tessiner Elektrizitätsgesellschaft.
Il Gottardo è un simbolo.
Die Windkraft entwickelt sich in ganz Europa. Es gibt über 200.000 Windräder. Die 5 auf dem Gotthard wären ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ob ab Herbst 2020 auf dem Gotthard Windräder drehen, zeigt sich in den nächsten Tagen. Dann hat der Tessiner Heimatschutz entschieden, ob er weitere kuriert.
Sie hören Rendezvous, es ist 14 Minuten vor 1. Es war eines der reichsten Länder der Welt, noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Argentinien. Der alte Glanz ist inzwischen längst verblasst. In diesen Monaten geistert sogar die Angst vor einem Staatsbankrott umher. Die einheimische Währung, der argentinische Peso, hat seit Anfang Jahr mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Mehr als 40% Inflation, sagen Wirtschaftswissenschaftler, für das südamerikanische Land für dieses Jahr voraus. Doch wie geht es den Menschen in dieser Situation? Karin Naundorf, die Frage haben wir Ihnen als Journalistin gestellt, weil Sie in Buenos Aires leben. Wie haben Sie sich entschieden, uns die Frage zu beantworten? Anhand von welchem Beispiel?
Ich habe mich zu einem ausgiebigen Spaziergang durch Buenos Aires entschieden, um auch dem Zufall ein bisschen Raum zu geben. Und als Startpunkt habe ich dafür das Viertel Paternal gewählt. Das ist ein klassisches Wohnquartier, also Mittelklasse, aber auch untere Mittelklasse. Denn wenn man nur gesagt hätte, wir gehen zu denen, die sowieso schon wenig haben, also etwa im Großraum von Buenos Aires, denen geht es schon lange schlecht. Und dort wissen viele schon einfach länger nicht, wie sie es bis ans Monatsende schaffen sollen. Und auf der anderen Seite gibt es in einigen Vierteln auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch viele, die sehr gute Geschäfte machen, also etwa im Finanzbereich oder in der Agrarindustrie. Und deshalb war es für mich besonders interessant zu wissen, wie geht es denn der Mittelklasse? Denn wenn es anfängt, da für die Menschen eng zu werden, dann wird es auch irgendwann für die Regierung eng.
Dann begleiten wir Sie jetzt auf diesem Spaziergang durch Buenos Aires.
Nada más. 2,25.
Horacio Cajide ist der Besitzer eines größeren Tante-Emma-Ladens im Viertel Paternal. Er kennt fast alle seine Kunden persönlich. Ich bin 60 Jahre alt und habe schon viele Krisen in Argentinien erlebt, mit hoher Inflation. Alles deutet darauf hin, dass es auch dieses Mal nicht gut ausgeht. Das hatten wir doch alles schon mal. Horacio befürchtet eine Staatspleite und betont, dass Menschen mit wenig Geld schon jetzt nicht mehr genug zu essen haben. Das Problem ist, dass es den Armen schlecht geht, aber auch die Mittelklasse und die obere Mittelklasse sind schon betroffen. Die Leute werden protestieren gehen und ich fürchte, es wird wieder Tote und Verletzte geben, wie in anderen Krisen, wenn Plätze und Straßen geräumt werden. Die Preise steigen ständig, auch im Laden von Horacio. Gegen seinen Willen, sagt der Ladenbesitzer. Aber allein seine Stromrechnung habe sich in den letzten 3 Jahren versiebenfacht. Die letzten 3 Jahre, das heißt seit Amtsantritt von Präsident Mauricio Macri.
Los vinos que superan los 400 pesos, los dejé de comprar.
Längst hat Horacio Weine, die mehr als 400 Pesos kosten, das sind in etwa 10 Franken, aus dem Sortiment genommen. Aber immerhin, noch kann er seine 2 Angestellten bezahlen. Textilgeschäfte, etwa die Outlets an der Avenida Córdoba im Viertel Palermo, haben es da schwieriger.
Ich bin jetzt schon etwa 10 Straßenblocks hier auf der Avenida Córdoba entlang gelaufen und in jedem Straßenblock gab es mindestens 3 geschlossene Geschäfte, in den meisten sogar mehr.
Nach einem längeren Fußmarsch dann die Plaza Once. Ein großer Platz mitten in einem ein bisschen heruntergekommenen Geschäftsviertel mit vielen Ramschläden. Immerhin, hier klingt es nach guter Laune. Doch die Musik kommt aus den Lautsprechern von protestierenden Kleinbauern. Sie haben hunderte von Kisten mit Blattsalat, Spinat oder Sellerie aufeinander gestapelt und verkaufen ihre Produkte zum Einkaufspreis. Die Regierung hat eine Unterstützung für Kleinbauern, die weniger als umgerechnet 150 Franken im Monat verdienen, gestrichen. Das berichtet Zulma, eine junge Frau aus dem Großraum von Buenos Aires. Wir wollen nur die Zwischenhändler ausschalten, direkt verkaufen. Das ist für die Käufer billiger und für uns besser. In Argentinien haben zurzeit alle Probleme, auch die, die mehr Geld haben als wir. Mir reicht es oft nicht für Strom, Gas und Miete und ich wohne in einem Holzhaus, das der Wind oft fast umweht. Laut Meinungsumfragen steht noch immer ein Drittel der Bevölkerung hinter Präsident Macri. Doch auf meinem Spaziergang finde ich niemanden, der an die Regierung glaubt. Nicht einmal direkt vor der Casa Rosada, dem rosafarbenen Regierungsgebäude. Dort sitzt auf einer Bank Mirta Gallardo, eine Rentnerin. Immerhin, sie hat die Hoffnung nicht völlig aufgegeben. Alle dachten, es wird besser, das sagte auch der Präsident, aber das spüre ich nicht. Macri hat viel versprochen, die Leute haben ihm geglaubt und dann hat er genau das Gegenteil gemacht. Ich hoffe, Gott erleuchtet den Präsident.
Karin Aundorf, die Rentnerin hofft also, dass Präsident Macri einsieht, dass er das Land anders lenken muss. Was hat denn Macri versprochen, dass er nicht gehalten hat, jetzt aus Sicht seiner Wählerinnen und Wähler?
Da gibt es eine lange Liste. Im Wahlkampf hat er etwa Pobreza Cero, null Armut, versprochen. Und auch wenn das natürlich niemand von heute auf morgen erwartet hat, die Armutsziffern steigen anstatt zu sinken und liegen bei jetzt ungefähr 32%. Und was da besonders erschreckend ist, fast die Hälfte aller Kinder in Argentinien sind inzwischen arm. Das sind in etwa 8 Millionen arme Kinder, also so viele arme Kinder, wie die Schweiz Einwohner hat. Und dann hat er auch noch versprochen, die Korruption zu bekämpfen. Da sind aber in den letzten Monaten einige Skandale ans Licht gekommen, von denen auch die Regierungspartei betroffen war. Und so wurden etwa im Wahlkampf Sozialhilfeempfänger als Parteispender von der Partei Cambiemos, von dem Parteibündnis Cambiemos angegeben. Und das hatten wirklich viele anders von Macri erwartet. Dazu kommt noch, dass er auch versprochen hatte, dass die Justiz wirklich unabhängig sein würde und dass er mehr Demokratie wagen würde statt weniger. Nun hat Macri aber schon mehr Dekrete ausgegeben als seine Vorgängerin Christina Kirchner. Das heißt, er regiert auch gerne mal am Parlament vorbei und hat auch sein Veto schon gegen Gesetze eingelegt und versucht, Richter via Dekret zu bestimmen.
Es ist wirklich eine ganze Reihe von Dingen, die er versprochen hat und nicht gehalten. Für einen Teil der Entwicklung kann Präsident Macri nach Einschätzung von Ökonomen aber wenig. Er kann zum Beispiel nichts für die Dürre, die der Landwirtschaft geschadet hat, oder auch für die Rezession in Brasilien, also dem Land, in das Argentinien am meisten exportiert. Aber eben Fehler hat die Regierung vermutlich schon gemacht.
Genau, man kann natürlich die Gründe für diese Krise jetzt nicht allein im Ausland suchen. Zum einen haben die enormen Preisanstiege, etwa im Energiebereich, die Inflation nochmals angeheizt. Und außerdem ist der Konsum dadurch eingebrochen. Die Regierung hatte auch einen Dollarregen und Investitionen versprochen, aber sie hat es nicht geschafft, bei ausländischen Investoren tatsächlich Vertrauen zu schaffen. Und das liegt zum Teil auch einfach an einer fatalen Kommunikation. So hat der Präsident etwa Vereinbarungen mit dem internationalen Währungsfonds viel zu früh verkündet, auch via Twitter, als sie noch gar nicht abgeschlossen waren. Und er hat auch die Tendenz, Dinge schönzureden. Also Probleme werden oft nicht oder zu spät anerkannt und das schafft auch kein Vertrauen. Wenn jetzt nun die einheimische Industrie gerade ums Überleben kämpft, dann muss man sich eben auch schon fragen, was ist denn eigentlich das Modell, das diese Regierung für Argentinien hat? Wie sollen diese immensen Schulden jetzt jemals bezahlt werden? Weil allein durch Sparen wird das schwierig werden.
Sie selber leben und arbeiten seit Jahren in Buenos Aires. Wie hat sich denn für Sie persönlich die Stadt durch die Krise verändert?
Es ist nicht die erste Krise, die ich in Argentinien erlebe. Ich war 2001 schon hier. Damals habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und zwar zum Thema Überlebensstrategien nach der Abwertung des Pesos, also in der großen Krise 2001, 2002. Und da muss ich schon sagen, es gibt viele Parallelen. Wie in jeder Krise wohnen eben jetzt einfach schon mal mehr Menschen auf der Straße, immer mehr Geschäfte schließen und vor allem die Menschen sind frustriert. Wenn man sich jetzt überlegt, vor 3 Jahren war Argentinien noch weitestgehend entschuldet. Und nun hat man gerade das Gefühl, dass man aus dieser Situation eigentlich gar nicht mehr herauskommen kann. Was mir auch Sorge bereitet, ist, dass die Gesellschaft extrem gespalten ist. Und das kann für die Zukunft nichts Gutes bedeuten. Denn die Stimmung ist jetzt schon jetzt sehr aufgeheizt. Das heißt also, spätestens zum G20-Gipfel Ende November in Buenos Aires werden wir sicherlich große Demonstrationen haben. Und auch nächsten Dienstag gibt es bereits einen 24-stündigen Generalstreik.
Ja, Beobachtungen und Einschätzungen von Karin Naundorf. Die Journalistin lebt und arbeitet seit Jahren in Buenos Aires. Die Malediven, ein Inseltraum von Sand, Sonne, Tauchen und Meer im Indischen Ozean. Kurz, so könnte man sich das Paradies vorstellen. Weniger paradiesisch geht es diesen Sonntag bei den dortigen Präsidentschaftswahlen zu und her. Denn Präsident Abdullah Yamin hat dafür gesorgt, dass alle ernsthaften Oppositionskandidaten ins Gefängnis gesteckt wurden. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Für Mohamed Aslam ist klar, von fairen und freien Wahlen auf den Malediven könne man nicht sprechen.
Definitely not, because number one.
Denn die Opposition konnte sich nicht gleichberechtigt in den Wahlkampf einbringen. So waren lange Wahlkampfveranstaltungen und Plakatwerbung für sie verboten. Mohamed Aslam ist der frühere Umweltminister der Malediven und einer der wenigen Oppositionspolitiker, die zurzeit nicht in Haft sind.
I was put behind bars for just one night in March.
Er war nur für eine Nacht in Haft. Danach wurde ihm der Pass konfisziert. Im Moment gäbe es aber keine konkreten Drohungen gegen ihn. Doch man wisse nie.
This is Maldives. You never know.
Zu seiner Zeit als Umweltminister 2009 nahm Aslam an der Unterwasserkabinettssitzung des früheren Präsidenten Mohamed Nasheed teil. Die damalige Regierung wollte damit auf den Klimawandel aufmerksam machen und den damit verbundenen Anstieg der Meere. Die Malediven liegen nicht mehr als 2 Meter über den Meeresspiegel und die UNO befürchtet, dass das Inselarchipel in 80 Jahren zu einem großen Teil überflutet ist. Trotz der reellen Gefahr, der Klimawandel war kein Thema im Wahlkampf. Denn im Moment geht es nur um Entwicklung. Prestigebauten wie eine neue Brücke, die den Flughafen von Male mit der Hauptstadt verbindet, und große Bauprojekte auf den Ferieninseln, sagt Maid Zahir von der Umweltorganisation EcoCare Maldives.
What we are seeing is increased capitalistic projects across the country.
Dass dabei nicht immer alles sauber zu und her geht, hat ein maledivisches Journalistenkonsortium herausgefunden. So sollen unter Yamins Führung etwa 50 Inseln an große Investoren aus Singapur, China und den Golfstaaten verkauft worden sein, ohne dass die Verkäufe öffentlich ausgeschrieben wurden. Das Nachsehen hat die Bevölkerung, ergänzt Maid Zahir.
There's clearly no equal share of wealth in terms of the local people.
Die Verteilung der Gelder sei nicht gerecht. Ein Großteil der Einnahmen wandere in die Taschen der Politiker. Mehr noch, die Menschen, die auf den Inseln leben, werden von dort vertrieben, erklärt der Aktivist weiter.
The more emerging threat we have is the population consolidation policies that the government is using.
Denn die Regierung führe eine Bevölkerungsverdichtungspolitik durch. Demnach sollen bald 70% der Malediver auf künstlich angelegten Inseln leben, im Großraum der ohnehin schon sehr dicht bevölkerten Hauptstadt Male. Zurzeit leben etwa 130.000 Menschen in Male, gut ein Drittel der Bevölkerung. Das führe zu einer Bevölkerungsexplosion und zu erheblichen Schäden im Wasser, befürchtet der Umweltaktivist. Korallenriffe werden zugeschüttet mit Sand vom Meeresboden, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das zerstöre die Biodiversität im Meer, die eigentliche Hauptattraktion der Malediven. Die Regierung sagt, dass sie durch diese Verdichtungspolitik Dienstleistungen wie die Wasserversorgung sowie Schulen und Spitäler effizienter der Bevölkerung zur Verfügung stellen könne. Für Mohamed Aslam von der Oppositionspartei geht die Rechnung aber nicht auf.
Yet he continues to build infrastructure on these islands, building airports. Why is he spending that public money to do that?
Warum baut Yamin denn auf diesen Inseln Infrastruktur wie Flughäfen, wenn er doch die ganze Bevölkerung in Male konzentrieren will? Eine Frage, die unbeantwortet bleibt, denn Anfragen von Schweizer Radio SRF an 4 ranghohe Politiker der Regierungspartei blieben unbeantwortet. Fest steht, Präsident Yamin will den Tourismus ankurbeln auf den Malediven. Heute besuchen etwa 1 Million Touristen das Inselparadies jährlich. Nach den Entwicklungsplänen von Yamin sollen es in einigen Jahren 7 bis 9 Millionen sein. Die maledivische Bevölkerung scheint bei diesen Plänen zu stören.
Der Bericht von Thomas Gutersohn. Gleich 1 In einer halben Stunde äußert sich die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren KKJPD zum Fall Mode, zu dessen jetzigen Präsidenten. Der Vorwurf der Korruption schwebt im Raum. Darüber sprechen wir gleich im Tagesgespräch mit dem Präsidenten der Antikorruptionsorganisation Transparency International Schweiz, Eric Martin, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Für die Überwachung von IV-Bezügern und Unfallversicherten sollen Versicherungsdetektive eine Bewilligung benötigen, sagt ihr Bundesrat. Dafür müssten sie nachweisen, dass sie in den letzten 10 Jahren keine Verbrechen oder Vergehen begangen haben. Die chinesische Regierung will die Konsumfreude im eigenen Land anregen, wegen des Handelsstreits mit den USA. Dies mit Maßnahmen, um das Volk etwa zu Kreuzfahrten, Kuren oder dem Kauf von Booten und selbstfahrenden Autos anzuregen. Heute Morgen ist auf der Bahnstrecke Bern-Olten ein Zug stecken geblieben, wegen eines Defekts an einem Rad der Lokomotive. Züge mussten umgeleitet werden oder zurück nach Bern fahren. Die Störung dauert laut SBB bis mindestens 15 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.